Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beliebten Erfolgspodcasts in 27 Ländern plus eins. Das ist so eine neue Sprachregelung für Podcasts und ihre Erfolgsmessung. Da wird dieses plus eins als Variable immer, man hätte jetzt auch sagen können x, aber es soll auf jeden Fall immer ein Land sein, deswegen wird als Variable da plus eins genannt. Ich werde schon wieder abgewunken. Ich werde hier gerade gecancelt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier ist gerade Cancel Culture. Cancel Culture Kandela. Wieso hat den Gag eigentlich noch niemand gemacht? Das fällt mir das erste Mal auf.
Welchen Gag?
Cancel Culture Kandela.
Wow.
Das ist doch eigentlich, das ist doch genial.
Ich möchte, dass du es jetzt tweetest.
Na, was machst du? Twitterst du das jetzt? Soll ich das jetzt twittern?
Keine Angst.
Was passiert hier gerade?
Du musst es jetzt twittern. Und aber die Leute, die es jetzt hören, können es alle übermorgen liken.
Aber ich muss hier gleichzeitig dich anmoderieren. Denn ich mache das ja hier alles nicht alleine, sondern Cancel Culture Kandela. CCC. Nicht mehr Chaos Computer Club.
Es ist jetzt Cancel Culture Kandela.
So. Also ihr habt sie jetzt schon gehört. Sie hat gar nicht begrüßt. Sie ist schon einfach mitten reingegangen ins Gespräch mit mir und hat euch somit die Möglichkeit gegeben, schon früh Ohrenzeugen dieser glockenhellen Stimme zu werden, die mir das Leben zu einem der besten Leben, die man überhaupt haben kann, macht. Man muss es mal ganz deutlich und ganz klar so sagen. Wenn diese Frau nicht wäre, wenn diese Frau nicht existieren würde, dann würde ich auch nicht lange existieren können. Ich würde gar nicht klarkommen, wenn es sie nicht gäbe. Es gäbe andere, aber mit keiner Person, mit keiner anderen Frau wäre mein Leben so erfüllt, wie es dank ihr und durch sie ist. Und sie macht mich komplett. Es ist ein abgedroschener Spruch, aber in diesem Fall stimmt er das erste Mal, seitdem er von Hollywood in unsere Köpfe verankert wurde, haben wir hier die eine Situation, auf die wir alle gewartet haben, den einen Moment, die eine Beziehung, bei der das wirklich stimmt. Das ist nämlich die, die ich mit meiner Ehefrau führen darf. Und deswegen heißt bitte in diesem Moment diese Frau herzlich willkommen, Maria Bokelberg.
Hi.
Maria, ich habe es jetzt getwittert. Die Leute können das jetzt, sie wissen jetzt genau, wann ich es getwittert habe, wenn die das hier hören.
Nils.
Ja, Maria.
Also, pass auf. Es ist folgendermaßen. Wir haben gerade die Folge gesehen und ich hasse sie so sehr. Es war 7/8 der Folge einfach scheiße langweilig. Und 1/8 der Folge einfach komplett bescheuert.
Es ist sehr, sehr großer Psycho-Content in dieser Folge. Aber man muss sagen, die Lindenstraße hat auf dich gehört. Endlich passiert das, was du die ganze Zeit einforderst. Nämlich, dass diese ganzen Geschichten alle auch mal irgendwie weitergehen und nicht die ganze Zeit auf der Stelle treten. Und da muss man sagen, hat man das Gefühl, sind wir in dieser Folge doch erheblich weitergekommen.
Wir sind doch überhaupt nicht weitergekommen. Ich fange sofort an zu streiten.
Dann natürlich
wo
sind wir
denn?
Überall. Wir sind glaube ich, an jeder Front
jede
weitergekommen.
Jede Story hat zwar neue Elemente bekommen, ist aber immer noch die gleiche. Das Haus ist immer noch nicht verkauft. Der Mann ist immer noch scheiße in Botswana.
Aber
Maike ist immer noch irgendwie, hängt zwischen dieser Trennung. Und Pedro Nosek ist immer noch voll am Start. Es ist nichts gelöst.
Aber Henny hat es gecheckt. Und du darfst nicht,
was
darfst
hat
nicht
denn
so viel mit dem Mikro spielen, Maria. Das ist bei einem Audioprodukt, das hört man sehr, wenn du da mit dem Mikro so viel. Wie du mich gerade anguckst.
Ich möchte es nochmal zu Protokoll geben. Ihr alle und du, Nils, macht, dass ich diesen Scheiß hier gucken muss. Dann müsst ihr halt auch ein bisschen ertragen.
Ertragen. Muss eher so unten, glaube ich, und so. Ja, so.
Das hier ist es. Das ist meine Wuthand.
Wutan-Clan. Soll ich das jetzt, okay. soll ich das jetzt auf Twitter?
Ja, naja, Nils, also ich habe kein Featuring, weil irgendwie war nichts Lustiges dabei.
Der Titel auf jeden Fall schon mal.
Ja, ein Fiebertraum ist, wir sind endlich an der Stelle in der Lindenstraße angekommen, die einfach versteht, was ich fühle. es ist ein ganz, ganz furchtbarer Fiebertraum. Und dann auch übrigens mal ehrlich, es ist ja so, der Schnitt war fast fertig von der Folge. Irgendwer hat reingebrüllt in den Schnittraum. Leute, wie heißt die Folge? Hier, ein Fiebertraum. Weil das hat ja überhaupt nichts. Wollt ihr mich verarschen?
Nein.
Erpressung wäre hier viel besser gewesen.
Das stimmt. Das stimmt.
Wo war denn die Erpressung letzte Woche?
Keine Ahnung, vielleicht war das ein Foreshadowing auf diese Woche.
Ich shadow den auch gleich mal was vor, ey.
Also es gibt im Grunde genommen nur zwei große Storys in dieser Folge. Es gibt so ein bisschen drumherum Geplänkel, aber eigentlich
ja nur, also nur eine Familie eigentlich.
Ja.
Oder?
Naja, Isolde und Henny sind.
Wer ist Isolde?
Die Friseurin.
Ach ja, stimmt. Ja, richtig große Story.
Wir fangen aber bei jemand ganz anderem.
Hoffentlich schaffen wir das heute alles zu besprechen.
Wir fangen aber mit jemand ganz anderem an, nämlich Gabi und Elfi haben wir am Anfang noch kurz. Ist auch eine kurze Story. Gabi hat, das haben wir ja, wir haben uns ja in der letzten Woche so gewundert, dass Gabi so krass aggro zu Elfi war, weil es um diese Zettel ging, die Siggi verteilt hat, von wegen, dass die Schildknechts, dass das eine Lotterfamilie wäre und so. Und da hat Gabi Elfi ja mega angesickt irgendwie von der Seite, so, ja, krieg mal deinen Scheiß auf die Reihe.
Vor allen Dingen vor allen anderen, das fand der Elfi so scheiße.
Genau, und dann Elfi so, wie bist du drauf, ist dann so weg. Jetzt, diese Folge fängt damit an, dass die beiden zusammensitzen und sie haben anscheinend all diese Briefe aus dem Haus gesammelt, bis auf einen. Den
25 von 26.
Genau. Und verbrennen die jetzt im Mülleimer im Wohnzimmer sitzend, wo ich sage, brandschutzbestimmungsmäßig.
Das waren noch die Zeiten vor den Brandmeldern. Ja. Aber ganz kurze Frage, Nils, dass sie die alle bekommen haben und verbrennen außer einen,
ja. Heißt
ja auch, dass alle ihnen die freiwillig super gerne auch wieder zurückgegeben ja. Haben. Meinst du, dass Elfi die unter dem Vorwand, wir schicken die jetzt eingeholt hat? Oder dass wirklich alle gesagt haben, ja hier, den Scheiß kannst du wieder
haben? Ja, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, dann hat ja kaum jemand ernst genommen, den Brief. Also den haben sie, werden
außer
sie alle,
Frau Kling.
Außer Frau Kling, die olle Bitch, aber die anderen werden ihr das einfach wiedergegeben haben.
Ja, meinst du?
Haben. Ja, ja.
Aber das spricht sich doch um. Das darf doch nicht Sigi erfahren, der schlägt sie wieder.
Aber ich glaube, dass Sigi, ich glaube schon, dass der SF, also ich meine, Sigi wird ja auch nach Hause kommen, den Rauch riechen und so und
ja, das ist
die Asche wirklich, im Müll einmal.
Wie können wir das denn am besten nutzen? Wir können es in meiner Wohnung verbrennen.
Ja, irgendwie absolut. Auch so in so einem Metallmülleimer.
Ja, na, in so einem komischen Kupfereimer.
Ja.
Alle wieder genial.
Ja. Das war auf jeden Fall, ein bisschen.
Das ganze scheiß Haus hätte abbrennen müssen. Das wäre mal ein Cliffhanger.
Ja, das
gewesen.
Hätte ich auch erwartet. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe gedacht, dass da jetzt irgendwie ein Funke fliegt oder so. Aber die können doch nicht einfach das in der Wohnung, die können nicht in der Wohnung 26 Briefe verbrennen. 25. Das ist doch, was ist denn da? Das ist so ein kleines Wohnungslagerfeuer. War gerade kalt oder? Komm, lass mal, wir haben keinen Kamin. Lass mal ein kleines Mülleimerfeuerchen machen. Oder?
Du, ich muss ehrlich sagen, dass ich dir nicht mehr zugehört habe, weil du angefangen hast mit, ich bin ganz ehrlich, Maria. Und ich bin jetzt einfach sehr aufgeregt deswegen, weil das ist halt, das wissen viele nicht, aber das ist, wir sind nicht so oft ehrlich miteinander und gerade in solchen wichtigen Sachen, wie finde ich etwas in der Lindenstraße.
Wir sind dann im Krankenhaus.
Das ist ja übrigens der Riesentwist am Ende, wenn rauskommen würde, ich fand es die ganze Zeit geil, ich habe das in der Kindheit auch schon immer geguckt.
Das meinst du, wäre ein Riesentwist?
Ja, und deswegen bin ich Drehbuchschreiberin. Weil ich habe einfach so ein Gefühl für Storys.
Man nennt dich ja auch den M. Night Shyamalan von Pankow.
Shyamalan?
Heißt er nicht Shyamalan?
Ich glaube Shyamalan.
Ach, ich war mein ganzes Leben gedacht, das ist Shyamalan.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wollte gerade nur irgendwas Witziges sagen.
Ach so.
Weil du wirkst jetzt plötzlich so selbstsicher damit und wahrscheinlich hast du recht, weil mir ist es wirklich.
Nee, ich dachte gerade, ich hätte es immer falsch gesagt.
Ich habe die erste Hälfte meines Lebens gelernt, wie man The Sixth Sense ausspricht. Und da hatte ich jetzt keine Zeit, auch noch den Namen vom Regisseur zu lernen.
Ist ja auch, finde ich, einer seiner schlechtesten Filme, ehrlich gesagt.
Okay, wenn das einer seiner schlechtesten ist, welcher ist denn einer seiner besseren?
The Village.
Findest du besser als Sign?
Ja.
Sixth Sense?
Ja, ich finde auch Signs besser als Sixth Sense.
Ja?
Ja. Also Science und The Village waren immer meine Lieblings von ihnen.
Also ich fand Science immer überraschend lustig und ja. Kurzweilig, habe ich gern gesehen.
Ja.
The Village ist mir zu pseudo. weil den darf man auch nicht in nur einer Ebene hinterfragen, den Film, finde ich,
ja.
Weil dann löst der sich sofort in Wohlgefallen auf, dass dahinter einfach eine Straße mit Bussen lang geht und so, also das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Und
ja, du bist da sehr hart, finde ich jetzt. Du guckst ähnlich wie die Lindenstraße.
Also ich sag mal so, 15.000 Mal The Village lieber als Lindenstraße. Aber
ich fand auch diesen mit dem Wind gut.
Wieso fandst du Sixth Sense scheiße?
Weiß ich nicht, ich fand es irgendwie so.
Aber du weißt, dass du dagegen die Meinung der meisten Filmgucker läufst.
Ja,
ne?
Aber es war irgendwie so, ich fand es irgendwie. Ich fand es irgendwie nicht spannend. Ich fand es irgendwie nicht interessant. Weiß ich auch nicht. Fand ich irgendwie nicht, ich habe mich nicht gekickt.
Und der Reveal hat dich überrascht oder nicht?
Ja, der hat mich. Ich glaube, ich habe es so ein bisschen.
Aber so wütend überrascht.
Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe es so ein bisschen geahnt, weil ich es irgendwie.
Nein,
warte, nicht, weil ich es erkannt hätte, sondern weil es irgendwie vorher ja immer so Leute so nicht gespoilert haben. Ja, ich darf dir aber nicht erzählen, was da am Ende passiert, weil guck, achte mal auf so. Also,
so wie wir jetzt gerade.
Wo sie so gedacht haben, sie haben nicht gespoilert, klar. Aber so gespoilert. Und das habe ich, glaube ich, vorher so ein bisschen erlebt. Deswegen war es dann, als ich ihn gesehen habe, nicht mehr so. Aber
übrigens, liebe HörerInnen, ich finde, und Nils sieht es genauso, einfach mal vorweg, dass alles, was älter ist als 15 Jahre, und hält
also,
nicht mehr dem Spoiler.
Ja, also,
gesetzt.
Sorry. Also
ich wurde letztens so angepöbelt, weil ich irgendwas, irgendeinen Film aus den 90ern oder so.
Aber Sixth Sense, der berühmteste Spoiler der Filmgeschichte. Das kam ja nur wirklich.
Und wir haben ihn übrigens nicht mal gemacht.
Ja.
Muss man
also
auch
der,
dazu sagen. Aber ich empfinde tatsächlich auch als Spoiler, wenn jemand aus dem Kino kommt und sagt, boah, das Ende. Bin ich schon mega sauer.
Na, ich.
Nee, du machst sowas aber.
Nee.
Doch.
Nee.
Natürlich.
Wann bin ich das letzte Mal aus dem Kino gekommen und gesagt, boah, das Ende.
Wann bist du das letzte Mal aus dem Kino gekommen, ist erstmal die wichtige Frage.
Nee. Die wichtige Frage ist, wann bin ich denn so aus dem Kino gekommen und gesagt, boah, das Ende.
Und du glaubst jetzt, fändest du es jetzt weniger oder mehr creepy, wenn ich da jetzt ein Datum hätte?
Als wir beide Flucht.
Liebes Tagebuch. Nils ist heute nach Hause gekommen. Also nehmen wir mal an.
Als wir beide Fluch der Karibik 5 im Kino gesehen haben.
Das heißt Flug der Karibik. Sprich das bitte aus.
Flug der Karibik.
Mein Gehirn ist da gerade echt im ersten Moment kurz so hin. Was spricht denn das denn so assi aus? Das ist natürlich nicht. mit einem 6 Uhr Fluch nach.
War das der fünfte Teil, den wir gesehen haben? Ich glaube.
Im Kino?
Ja, das war auf jeden Fall der letzte.
Also ich bin bei irgendeinem Teil mit meinen Eltern in der Pause rausgegangen. Das war, glaube ich, der letzte und den hatte ich nämlich davor schon mit dir gesehen.
Weil ihr noch was im Ofen hattet.
Ja, und zwar unser Leben. Was dieser Film versucht hat, uns mit kalten, eisigen Händen zu entreißen. Nee, wir hatten den, glaube ich, in der Pressevorschau gesehen.
Wir beide.
Ja, wir gehen doch nicht in Flucht der Karibik.
Ja klar, wir waren hier im Kolosseum. Rest
wirklich?
In peace, rest in power.
Aber dreimal, oder warum zeigst du mir eine 3 mit deinen Fingern?
Hip-Hop-Sign.
Ach ja. 3 Cola und eine Pommes, oder was?
Kolosseum, ja, weil Popcorn, Cola, Eis, das ist Kolosseum.
Stimmt.
Das ist das für Kolosseum.
Die Dreifaltigkeit des Kolosseums.
Und da sind wir irgendwann mal abends, hatten wir Bock ins Kino zu gehen, haben wir den geguckt. Weißt du es nicht mehr?
Nö. Also ich kann mich da an das...
Die schönsten Sachen vergisst du,
ja,
die wir beide zusammen
das war
erlebt
so schön.
Haben.
Ich kann mich erinnern, dass wir den gesehen haben. Ich hatte jetzt nur nicht gedacht, dass wir quasi aktiv da reingegangen sind.
Na, freiwillig.
Naja.
Naja, mit Geld.
Und ich weiß nämlich noch, dass meine Eltern so, es ist ja mit Pause gewesen. Und ich glaube, mit meinen Eltern war ich da, wo die wohnen. Im Kino und mein Bruder war auch dabei und wir haben in der Pause, so standen wir halt draußen und ich habe dann so gesagt, weil alle so, ja, boah, wollen wir nicht, ich habe auch Hunger und ich meine so, deswegen kann ich mich daran erinnern, mir ist es egal, ich habe den schon gesehen und auch da war es nicht so toll, also ihr verpasst auch nichts. Und
du
das
hast
war
ihn
dann
da schon
so,
das zweite Mal gesehen?
Ja.
Aber wieso hast du denn alle reingelockt, wenn du wusstest, dass der nicht so gut ist?
Ich glaube, meine Mutter mochte diese Reihe immer und ich dachte vielleicht, also mein Geschmack ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Jeder Frau's Geschmack.
Aber da hättest du sie doch warnen können.
Findest du, dass man je Mensch sagen muss, anstatt jemand?
Also.
Ich höre das immer öfter.
Ja, ich nicht. Ich finde auch nicht, dass man es sagen muss.
Bei mir sträubt sich alles so gegen, aber bei mir hat sich auch am Anfang alles gegen Gender gesträubt. Und mittlerweile finde ich, das ist absolut Richtige zu tun.
Ja, aber dann soll man sich wieder ein ganz neues Wort ausdenken, weil je Mensch hört sich völlig bescheuert an, finde ich.
Ja, aber das ist ja nur eine Hörgewohnheit.
Nö, ist auch eine Mensch ist sowieso so ein komisches Wort. Mensch ist so, klingt so wie Matsch.
Also, okay, bei dir ist quasi das Problem an einer ganz anderen Stelle. Ja,
absolut.
Verstehe. Na gut, egal. Ist ja ein Thema für einen anderen Tag.
Ist ein Thema für unseren Duden-Podcast.
Ja. Ja. Du, Duden und Dudinnen. Na. Ich finde Gender mittlerweile super.
Ich auch. Ich finde aber auch immer noch gut, dass ich hier diesen Podcast jedes Mal sehr bewusst mit dem generischen Femininum beginne.
Das denn, findest du sehr gut von dir?
Ja, das finde ich sehr gut von
Soll
mir.
Soll ich euch kurz allein lassen, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen geil finden könnt? Oder?
Ja, das ist schon, okay. Das ist ja immer da.
Ich finde es aber auch sehr gut.
Das ist ja das Schöne.
Aber wir Frauen sind halt auch die besseren.
Es gibt kein generisches Femininum.
Dann sind wir ja ausgeschlossen. Keiner hat uns lieb.
Ich bin gar nicht mitgemeint
Keiner
als Mann.
Hat uns lieb.
So. Wo waren wir? Warum haben wir uns hier getroffen?
Erstmal, um unseren HörerInnen zu sagen, dass wir sie alle sehr lieb haben.
Das stimmt. Wirklich.
Alle. Außer, dass ich die Scheiß-Lindenstraße immer gucken muss. So, das nochmal jetzt. Also, ich habe mir aufgeschrieben. Warum treffen sich Elfi und Gabi regelmäßig? Offensichtlich können die sich ja nicht leiden.
Doch, die sind Best Friends.
Aber Gabi ist so genervt von jedem einzelnen
Aber
Satz.
Aber sie sind trotzdem
ist mir schon öfter aufgefallen.
Du hast doch auch Freunde, von denen du immer genervt bist.
Nein.
Es ist ja, die ganze Kritik von Gabi kommt ja aus einem Zuneigungsort.
Na klar, sie ist ja so Tough Love.
Ja, genau.
Aber sie ist schon auch wirklich.
Und damit meinen wir nicht die ProSieben Nachmittagstratsch-Show.
Ja. weil sie, aber ich finde, sie ist auch so komplett unempathisch.
Ja, aber das ist ja ihre Art, die ist ja so ein Bauernmädel, so ein bayerisches Bauernmädel. Bayerisches Bauernmädel.
Jetzt, wenn du dir jetzt irgendwas am Kiefer brichst, würde ich eiskalt die Erste Hilfe verweigern.
Glaube ich nicht.
Nee, das stimmt. Oh Gott, das tut mir so leid, dass ich es überhaupt gesagt habe. Was viele ja nicht wissen, ist, dass ich manchmal Erste Hilfe an dir leiste, wenn gar nichts ist,
das stimmt.
Nur sicherheitshalber.
Nullte Hilfe sozusagen.
Ja.
So, also das ist so, ist halt
wieder
die ihre
mein Nullte Hilfe Kurs aufgefrischt.
Elfi ist ja eh so ein Typ, die ist ja so eine, ja, wie sagt man das möglichst respektvoll und nicht despektierlich. Die ist ja jemand, die ist ja sehr nah an ihren Emotionen und sehr leicht beeinflussbar. Beeinflussbar ist schon negativ. Sehr leicht zu überzeugen von anderen Standpunkten. Also Elfi ist ja so ein Fähnchen im Wind und die sucht sich natürlich immer stärkere Freunde. Also deswegen hat sie auch Sigi, der sie rumkommandiert, ja. Und irgendwie einen auf Dominus für Arme macht. Und Gabi als Freundin, die ihr eben auch einfach die ganze Zeit sagt, wie sie sich verhalten soll, weil Elfi da einfach von selber überhaupt nicht drauf kommt.
Ja.
Was sie gut kann, ist sich die Haare färben.
Das stimmt. Aber sie ist natürlich auch, also sie macht sich ja auch ein bisschen auf gegenüber dem, was Gabi sagt. Dass Sigi vielleicht, also so, dass es ist halt so ein bisschen diese typische toxische Beziehung, wo du schon weißt, dass dein Partner Fehler hat,
ja.
Aber du so denkst, dass er da irgendwie nichts für kann und nur mit Geduld und Liebe wird er erkennen, dass er falsch liegt und so, aber daran hat ja jemand wie Sigi und andere toxische Beziehungspartner einfach überhaupt gar kein Interesse.
Ja.
Also es geht ja gar nicht. Es ist ja sozusagen, wir lieben Menschen, sehen ja so Potenzial dann in so Menschen.
Ja.
Aber Potenzial heißt ja auch, dass es da von dem Menschen einen Wunsch gibt, anders zu sein, als die Person jetzt gerade ist. Und das ist ja dann oft einfach gar nicht so. Dann, weil da würde ja davor stehen, auch zu erkennen, dass das nicht alles gut ist, wie man ist und so. Jetzt habe ich dich verloren. Ne? Ja. Ich habe es auch nicht schlau formuliert, ich gebe es offen zu. Hast du dich schon oft mal gefragt, ob du mal für eine Person die toxische Seite einer Beziehung
warst? Frage mich auch in unserer Beziehung.
Wirklich?
Immer wieder, ich stelle mich immer wieder in Frage und versuche immer wieder darauf zu achten, ob ich jemand bin, der sozusagen etwas, was du sagst oder willst, nicht ernst nimmt und so beiseite wischt, dass du dich nicht ausleben kannst. Sozusagen. Das ist immer meine Angst, dass ich so bin oder dass ich in irgendwelchen Beziehungen, also nicht jetzt nicht in unserer ganzen Beziehung so bin, sondern dass es Momente gibt, wo ich so in unserer Beziehung bin oder so.
Ja,
da also, habe ich immer Angst vor.
Verstehe. Abgesehen davon, dass du ständig behauptest, dass ich irgendwelche Dinge gesagt hätte, die ich nie gesagt habe.
Ich mach das mal so so Heidemann-mäßig und lass einfach alles mitlaufen.
Das wäre schön. Und dann möchte ich, dass du mich so nachts um zwei aufwächst und mir so einzelne Passagen vorspielst.
Ich hab's.
1987 um 14.53 Uhr. Ja.
Nee, aber da habe ich immer Angst. Hat man doch immer Angst vor, oder? Dass man unbewusst für seinen Partner nicht gut ist. Das ist ja immer die große Angst, die man hat. Ich will ja dir das bestmögliche Leben bescheren. Und ich will dich zur glücklichst möglichen Frau machen. Und da ist immer meine Angst, dass ich das aus Unbedachtheit oder aus Unconsciousness, also Unbewusstsein, falsch mache und dir nicht sein kann.
Ja, verstehe. Das ist sehr niedlich von dir. Also empfinde ich nicht so. Nur mal schon mal so. Na,
schon mal
vorweg.
Gut. Schon mal gut.
Ich habe das nicht so oft, dass ich davor Angst habe.
Ja.
Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach dir immer alles sage, warum ich gerade was mache und wie ich das finde und dich auch immer frage, ob das okay ist oder nicht. Und dadurch irgendwie das Gefühl habe, dass du jederzeit intervenieren könntest.
Ja.
Und ich ja dir auch ansehe, dass du happy bist.
Ja, das ist klar. Ich glaube,
also es ist auch mein Ziel, dich zum glücklichsten Mann der Welt zu machen.
Ja.
Und da stecke ich auch Arbeit rein, weil ich finde, das passiert halt dann auch nicht von selbst.
Absolut.
Ich mache mir aber nicht so Sorgen, dass ich an irgendeiner Stelle für dich toxisch sein könnte. Aber ich denke darüber oft mit Ex-Freunden nach.
Ja.
Und frage mich, ob man manchmal automatisch toxisch füreinander ist, auch wenn beide sehr lieb sind, wenn man einfach nicht gut zueinander passt, weil man so bestimmte Ängste oder Trigger beim anderen so herausfordert.
Ja. Ich glaube, zu einer guten Beziehungsführung gehört es auf jeden Fall dazu, dass man seine eigene Beziehungsführung, um das Wort nochmal zu sagen, in regelmäßigen Abständen hinterfragt. Also nicht ständig, aber schon immer mal wieder so, das so selber abklopft. Und
ich glaube, das mache ich schon auch. Ich glaube, ich nenne das dann nur nicht. Also ich glaube, ja. Also ich weiß schon,
also
was du meinst. Ich meine, wir reden ja da auch viel drüber.
Ja, ja. Bei mir kommt das aus einem...
Jetzt gerade zum Beispiel.
Bei mir kommt das aus einem sorgevollen Ort.
Ja.
Dass mir passieren könnte, dass ich irgendwie doof bin, ohne es sein zu wollen.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, ich habe das auch so wie du. Also ich mache mir auch manchmal Sorgen, ob ich irgendwie zu schroff war oder irgendwie nicht aufmerksam genug oder so.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe nie Angst oder ich habe nie die Sorge, dass ich für dich toxisch bin. Vielleicht definieren wir das auch unterschiedlich.
Ja, vielleicht nicht. Ja, also es ist jetzt auch nicht, dass ich die Angst habe oder die große Angst habe, sehr toxisch für dich zu sein. Aber schon, ich merke auch je älter ich werde, dass meine Aufmerksamkeitsspanne auch immer geringer wird, interessanterweise.
Und die war, als du jugendlich warst, richtig groß oder was?
Nee, aber so, aber ich merke, dass ich so eine, ja, Aufmerksamkeitsspanne ist das falsche Wort, aber so eine Art, so eine Konzentrationsfähigkeit, die lässt irgendwie so nach.
Mm.
So habe ich irgendwie so das Gefühl. Und deswegen habe ich Angst, dass ich manchmal einfach dir nicht die Aufmerksamkeit gebe, die du verdienst. Und habe dann Angst, dass daraus dann Momente entstehen, in denen du frustriert oder verärgert oder,
ja,
oder dich nicht gesehen fühlst, obwohl ich dir das ja immer geben will.
Ja, ich glaube, sowas passiert automatisch mal in so Stresssituationen. Also wenn man sozusagen irgendwie gerade so viel zu tun hat, dass man gerade den Kopf nicht hat oder so oder zu müde ist oder irgendwie so.
Ja.
Aber ich finde, das hält so eine Beziehung ja auch echt aus.
Ja, aber es, ja, ja.
Bestimmt hält es uns. Also unsere auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich will trotzdem das so wenig wie möglich
klar
machen.
Ich glaube, das ist ja auch eins der Geheimnisse von uns beiden, dass wir beide einfach wahnsinnig bemüht sind, dass der andere happy ist und dadurch ja merken, dass der andere einen wieder happy macht, deswegen kümmert man sich dann auch nicht so viel um sich selbst. Was aber funktioniert, wenn man sich um den anderen, also wenn das ja auf Gegenseitigkeit beruht, sich um den anderen zu kümmern.
Ja, jetzt ist es halt nur leider kein Geheimnis mehr, Maria.
Wow, wow. Das war das Ende von Sixth Sense. Also, lass uns weiterziehen. Wir sind jetzt bei Maike im Krankenhauszimmer.
Krankenhaus, genau.
Und ich habe hier aufgeschrieben, Maike ist 50 und vom Amt. Ja. Weil so begrüßt sie die Beimers.
Die Beimers kommen rein. Auch super weird, dass die Beimers, die vor allem auch noch Helga und Hans, also nicht mal die Kinder dabei oder so, dieses Kind wird nur von alten Menschen besucht.
Ich habe so viele Fragen dazu, was die Besuchspolitik in der Lindenstraße ist.
Das stimmt. Auf jeden Fall, das Ehepaar Beimer besucht Maike und sagt, hallo Maike.
Ihr wisst, Maike hat sich ja letzte Woche im Kühlschrank eingeschlossen.
Vorletzte Woche schon. Letzte Woche,
ach,
war ja schon
letzte Woche lag sie im Koma.
Genau. Und
sie ist wieder wach, Leute.
Sie ist wieder wach und ansprechbar.
Da könnte man uns jetzt auch einen Spoiler-Alarm vorwerfen.
Das stimmt, absolut. Und dann kommen die Beimers rein, sagen, hallo Maike. Und dann sagt sie, und dann hier, wir haben dir Blumen mitgebracht oder so. Oder freue ich mich aber sehr, irgendwie sowas sagt sie dann.
Ja.
Also wirklich so
ja,
Roboter,
sie reagiert so,
Höflichkeitsroboter.
Ja, mit freundlichen Grüßen, ihre
genau
Maike.
Ja, genau.
Sie reagiert so super merkwürdig, ja, total.
Und dann quatscht sie so ein bisschen mit Beimers und da kommt dann irgendwie raus, dass sie
dass niemand sie besucht hat.
Dass niemand sie besucht hat, außer die Benasch.
Und natürlich ihre Eltern. Aber ja, es ist halt so lustig, weil, also man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass die Beimers so ein Anlaufort sind für Maike oder so.
Ja.
Warum, also wie, was passieren müsste, dass ich hier irgendein komisches Kind im Haus besuche? Also es ist, diese Konstellation von wer sie da besucht, ist sehr skurril. Ich frage mich auch, hat Maike überhaupt, also ich meine, so ist die Serie wahrscheinlich nicht aufgebaut, aber dass Maike nie Freunde hat.
Ja, ja, das ist aber ja, das wird ja auch so angesprochen und das ist irgendwie auch so ein bisschen weird, die ganze Situation und die Beimers schenken ihr ein Buch, arabische Märchen.
Wo dann Willi sagt irgendwie, es ist eigentlich kein Buch für Kinder, sondern für, also es ist ein Märchen
für erwachsene Kinder.
Für junge Erwachsene ja. Und es ist okay, das kann man Sutra oder was?
Und dann quatschen die noch ein bisschen und dann sagt, und Maike sagt dann so, ja, mich kommt irgendwie keiner besuchen und so, meinen sie, die mögen mich alle nicht und dann, die Beimers sind auch sehr einfühlsam, Hans kann da irgendwie nochmal voll ausspielen, wie er
holt seine ganzen
kann.
Sozialarbeiterfähigkeiten raus.
Genau. Und dann sagt sie irgendwie, dann sagt er irgendwie so, ja, bei uns in der Hausgemeinschaft, es gibt ja eh nicht so eine richtige Hausgemeinschaft.
Ja,
so.
Deswegen auch die Frage, warum seid ihr hier?
Ja. Und es ist so ein bisschen Depri, man merkt irgendwie, Maike ist sad, dass sie irgendwie keiner mag. Dann sind wir nochmal bei Elfi und Gabi.
Nee. Wollen wir das nicht zu Ende erzählen, die Szene?
War doch das Ende der Szene.
Nee, Maike sagt dann, ich weiß auch, warum ich keiner mag, wegen meiner Eltern und holt den 26.
Brief
raus.
Ja, stimmt.
Weil nämlich die ätzende Superbitch Kling ihr den Brief hat ins
stimmt
Krankenhaus geschickt hat.
Super Evil Move.
Super Evil Move.
Dieser Siggis Hetzbrief gegen die Schildknechts wird von Kling an Maike im Krankenhaus geschickt. Das ist also an Asozialität kaum zu überbieten.
Ja, absolut.
Und Maike fängt wieder an zu weinen. Weil sie sagt, irgendwie, mich mag ja sowieso keiner. Elfi und Gabi sitzen noch, wir sind noch kurz bei denen und so ist, aber da geht's auch, dreht sich nur im Kreis, geht irgendwie darum, dass Elfi im engsten und vollgepacktesten Wohnzimmer der Welt sagt irgendwie, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, liebe ich ihn nicht, und Gabi sagt, du musst den Typen loswerden, der ist zum Kotzen, und Elfi sagt so, normalerweise würde ich dich jetzt rausschmeißen, aber wahrscheinlich hast du recht und so, also man merkt so,
ja.
Elfis Widerstand ist am Bröckeln. Interessanterweise sagt sie innerhalb dieses Gesprächs irgendwann zu Gabi, erstmal nennt sie Gabi die perfekte Frau und Lebenskünstlerin.
Ja, und ich sag mal,
wir beruhigen
Spoiler-Alarm, Phil Segers. kleine Randbemerkung.
Dann daraufhin versteift sich Gabi in ein Anti-Strapse-Rant, weil sie die ganze Zeit, ja, immer du mit deinem Frauenmagazin ziehst dann einfach hier schwarze Strapse an und so. Das hat sie dann plötzlich gegen Strapse. Strapse sind doch schön. Aber Gabi ist super, hat einen super Hate auf Strapse.
Für Gabi stehen Strapse als Prostitution
ja,
der Frau.
Mindestens. Das Schönste ist aber, dass Elfi irgendwann zu Gabi sagt, ja, weißt du, für mich gibt's nichts Schlimmeres als Desinteresse. Und da würde ich sagen, hast du dir mal deinen Ehemann angeguckt, Elfie?
Weil also bei dem Ehemann wäre ich super froh, wenn er mich einfach ignoriert.
Aber seine ganze Beziehungsführung ist ja von Desinteresse geprägt. Ihn interessiert ja gar nicht, was Elfie will, sondern er macht einfach.
Aber weißt du, was wir mit ihm gemeinsam, uns interessiert ja auch nicht, was Elfie, also mich interessiert gar nicht, was Elfie, mich interessiert dieses scheiß Ehepaar überhaupt nicht. Ich dachte, die sind schon lange nicht mehr dabei in der Lindenstraße.
Ja, Sigi und du, ihr seid eh so ein bisschen Geschwister im Geiste, so wie Elfie und ich. Ich bin eigentlich Elfie bei uns in der Beziehung, du bist Sigi.
Okay. Jetzt bin ich plötzlich so ein Verräter-Nazi, der seine Frau schlägt. That escalated quickly. Aber gut, das ist übrigens, was die Lindenstraße mit den Menschen macht. Entschuldigung, ich darf das Wort Mensch nicht mehr benutzen, weil es too much klingt. Es ist, was die Lindenstraße mit den Leuten macht.
Das ist der Wutan-Clan ist wieder da.
Der Wutan.
So,
genau, und jetzt sind wir im Kiosk und Maike kommt nach Hause.
Ja, wir sind im Kiosk, in dem Else Kling ihre Verwandten dazu zwingt, Umsatz zu machen.
Ja, Else Kling ist, ich weiß nicht, ob das ihr Schwiegersohn ist oder so, ich glaube irgendwie so.
Weiß man irgendwie gar nicht.
Also irgendwie ein etwas jüngerer Typ mit einer Frau und Elses Mann. Ja. Und die müssen alle Leberkäse essen, damit irgendwie Umsatz im Kiosk ist, genau, weil offensichtlich keiner mehr da reinkommt, weil sie einfach die schlimmste Person der Welt ist.
Ja, weil auch der Leberkäse immer kalt ist, weil der auch immer alt ist, weil den eigentlich keiner haben will. Das müssen die Klings die ganze Zeit selber fressen und sie
bezahlen.
Und bezahlen, weil sie jeden Tag einen Mindestumsatz machen muss.
Absoluter Hammer.
Das ist wirklich ein genialer Plan.
Und sie rennt dann schnell raus, weil sie sieht, dass Maike nach Hause. Maike wird übrigens liegend angeschnallt auf einer Bahre nach Hause gebracht. Ja. Aus dem Krankenhaus, wo was auf mich so den Eindruck hatte, dass es vielleicht doch noch gar nicht an der Zeit war, dass sie entlassen wird, wenn sie so nach Hause gebracht werden muss.
Von so zwei Maltesern, also jetzt nicht die...
Ich weiß nicht, wie sie krankenversichert ist, aber ich wurde im Prinzip immer nur aus Krankenhäusern unten an den Ausgang rausgeschubst und auf dem Bordstein liegen lassen. Also, dass mir noch einer nach Hause fährt und nach oben trägt.
Sie hat ja sogar extra Einzelzimmer bekommen, hat sie ja gesagt.
Privatversicherung.
Damit die Leute...
Privatversicherung.
Ja, da gab es noch keine Privatversicherung zu der Zeit.
Okay, bayerische Versicherung.
Auf jeden Fall wird sie nach Hause gebracht in der Bahre, kriegt dann im Treppenhaus von Frau Benasch noch irgendwie so eingelegte Aprikosen oder sowas.
Hört man eigentlich dieses Knautschen von meinem Sessel? Nee,
das okay, ist gut. Und
sorry.
Und wird nach Hause getragen. Zu Hause, die beiden Malteser Hilfsdiensttypen haben so richtige Kittel noch an. Also, dass man irgendwie denkt, die würden jetzt gleich noch hier eine Formel erfinden oder so.
Fun Fact. Malteser sind meine Lieblingssüßigkeiten.
Ja. Und tragen Maike in die Wohnung und da sagt ja sogar Henny dann, hey Maike, kannst du laufen, wieso lässt du dich denn tragen und so. Und wird dann sogar noch der Notarzt, hebt sie dann hoch und legt sie noch ins Bett, weil sie keine Lust hat zu laufen.
Aber das passt dann ja sehr gut zu den nächsten Szenen, weil was Maike hier macht, ist als Tochter komplette Arbeitsverweigerung.
Ja. Es ist, tatsächlich gibt sich Henny Mühe, jetzt wo Maike wieder da ist, sie will irgendwie, dass sie es schön hat, Maike sagt ja auch, dass sie diesen Brief gelesen hat, alle hassen uns und so, und Henny setzt sich so hin und sagt in einer relativ empathischen Rede irgendwie so, weißt du was, Maike, scheiß einfach drauf, was die anderen sagen, es ist wirklich völlig egal, was die Leute reden, solange wir hier irgendwie glücklich sind. Und
sie hat sich sogar 2 Wochen freigenommen.
Genau, solange wir hier zusammen sind, sie hat sich 2 Wochen freigenommen, sie versucht auch in dieser Folge alles, sie geht ihr irgendwie ein Asterix-Heft am Kiosk holen, sie serviert ihr irgendwie ein Tablett voller Schnappereien, damit sie irgendwie gemütlich was essen kann, aber auch so ein bisschen so, also Henny geht voll in, gibt sich volle keine Mühe, ist voll auf Maike.
Wenn ich diese Folge losgelöst von anderen geguckt hätte, muss ich auch sagen, dass ich Henny am Ende mir wirklich auch leid tat.
Ja.
Also da sind so ein paar Sachen passiert, da muss ich sagen, liebe Leute.
Na, ihr wird krass mitgespielt in dieser Folge.
Sollen wir nicht, nee.
Ja, es ist so ein bisschen.
Sollen wir zum Friseur jetzt?
Ja, wir gehen die mal chronologisch durch die Folge.
Ist dir lieber so?
Ist mir lieber
ja,
so.
Du hast auch gerade einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Deswegen will ich da jetzt gar nicht. Okay.
Wir sind beim Frisiersalon. Da ist der große Tratsch. Alle Frauen, alle anderen Frauen der Lindenstraße, also Frau Beimer, Beate, Frau Flöter, Elisabeth, Frau Benasch und Isolde, die Friseurin und diese Friseurassistentin, deren Namen ich immer nicht weiß, sind alle da, kriegen irgendwie die Haare gemacht und zerreißen sich das Maul, muss man wirklich sagen, über Maike und ihre Mutter und was da irgendwie los ist.
Naja, also Frau Beimer ist ja schon sehr nett.
Frau Beimer ist...
Also, sie zerreißen sich nicht das Maul unbedingt so doll.
Ja, aber ich finde Elisabeth, oder wie du
sie nennst, Elisabeth Topfkopf, ist auch wirklich krass, finde ich.
Ja.
So krass unsympathisch auch. Es ist wirklich absoluter Hammer.
Na.
Weil, ja, also das Telefon klingelt.
Ja.
Und der Mann von der Friseurinhaberin aus Botswana ist dran.
Ja.
Was, finde ich, ja schon beinhaltet, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, zurückzurufen. Und das, und ich meine, sie weiß ja auch, wie es ist, die ganze Situation. Und regt sich trotzdem tierisch auf, dass sie nicht ihre Privatanrufe in ihrer Freizeit macht.
Ja.
Das alleine ist ja schon so ein Assi-Move.
Ja.
Also das ist wirklich, und ich meine, wie lange ging das Telefonat? Eine Minute. Und dann lässt sie aber nicht los. Ja, also ich finde das nicht okay. Sie können ihre Privatangelegenheiten bitte in ihrer Freizeit regeln.
Und by the way.
By the way. Apropos.
Topfkopf, die bei Dressler arbeitet, um ihm nahe zu sein und da einiges an Aufruhr verursacht hat.
Na und nicht ans Telefon geht, weil sie beim Friseur ist offensichtlich auch nicht im Feierabend.
Na.
Weil nämlich Dressler super überrascht ist, dass sie nicht in ihrem Raum sitzt, als das Telefon klingelt. Na.
Das ist bigott. Das ist bigott, Maria.
Immer diese Doppelmoral.
Das ist doppelmoralisch. Ja.
Doppelmoral.
Das ist bigott, Maria.
Doppelmoral. Kleinbürgerliche Doppelmoral.
Das ist auf jeden Fall so ein bisschen.
Der Feind der Gesellschaft.
Das ist so ein bisschen Trara-Frisiersalon. Und am Ende dieses botswanischen Telefonats steht auf jeden Fall die Message: Ja, mein Mann hat keinen Bock zu investieren. Die beiden sind ja eh in Trennung und so. Und er stellt sich einfach quer. Und jetzt hat Isolde Sorge, wenn das Haus versteigert wird, dass sie ihren Frisiersalon verliert. Und beschließt deswegen, dass sie handeln muss.
Ja, aber. So. Aber es ist halt auch, ich bin in diese Story zum Beispiel überhaupt nicht investiert, weil ich vor circa 4,5 Jahren einmal für 2 Sekunden ihren Mann gesehen habe.
Ja, da geht's, ich finde diese, also die Mann-Story finde ich auch nicht so wichtig. Aber
es geht
ja
um das Haus.
Ja, aber diese Haus-Story finde ich irgendwie so, das ist so eine, da denke ich auch die ganze Zeit, das ist so eine Story, die finden eher so Verwaltungsbeamte spannend. Also so, dass, weil sie auch immer so diese, kriminelle Enteignung oder wie auch immer sie das irgendwie die ganze Zeit nennen, das ist irgendwie so voll.
Nee, nicht Enteignung, sondern quasi Konkurs,
ja,
krimineller Konkurs.
Krimineller Konkurs und so, das ist so voll das uninteressante Thema. Das war wahrscheinlich, ich kann es mir nur so erklären, dass das damals irgendwie in den Medien aus irgendeinem Grund XY-Thema gewesen sein muss. Es ist ja ungefähr die Zeit der neuen Heimat und so, das kann sein, dass das auch so eine Art krimineller Konkurs war.
Ist das eine Bar oder was?
Nee, das war so eine Wohnanlage, plattenbauähnlich. Die irgendwie vor die Wand gefahren wurde und dann wurde diese verkauft an einen Investor für eine symbolische Mark und der hat das dann wohl irgendwie so verkommen lassen, wenn ich das jetzt richtig, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, aber so, das war plötzlich so ein Angstbild, diese neue Heimat, weil das hieß so neue Heimat. Dieser
und das war in München?
Nee, das war nicht in München, aber das war ein Riesenskandal in Deutschland. Hm. Und das war plötzlich so ein Symbolbild für verkommen, also das Wohnraum, dass man Wohnraum verkommen lässt und so weiter.
Verstehe.
Also so, deswegen dieses andauernd dieses Rumreiten auf diesem kriminellen Konkurs, das sagen sie ja jedes Mal. Das ist irgendwie, das scheint mir irgendwie tagespolitisch motiviert zu sein, weil sonst macht das irgendwie keinen Sinn.
Jedenfalls sagte sie, dass sie das Haus zusammen mit ihrem Mann kaufen kann. Ihr Mann sagt jetzt aber, er hat eine andere Firma gegründet, also offensichtlich ist da schon die Trennung komplett vollzogen.
Naja.
Und sie geht damit, ist dann zwar kurz schlecht drauf, aber geht ja relativ robust damit um.
Ja.
Und am Ende der Folge geht sie zum Griechen.
Ja, zu den Sarikakis.
Und fragt sie, ob die nicht zusammenlegen wollen und das Haus kaufen wollen.
Genau.
Und startet dieses Gespräch mit der Frage, wie viel Geld haben sie?
Endlich mal wieder so ein bisschen Sarikakis-Content auch. Die haben wir echt vernachlässigt, diese Familie.
Ist mir auch 1000-mal lieber als Elfi und Sigi-Content.
Ja. Es ist auch cool, weil Isolde kommt rein und Herr Sarikakis sitzt am Tresen und träumt ein bisschen. Und dann sagt Isolde, hallo Herr Sarikakis. Und dann dreht er sich um und sagt, ah, Isolde, das macht 12,50 €.
Ja?
Einfach so.
Ja.
Und sie so, hä, wofür? Und er so, ah, Entschuldigung, ich habe geträumt. Und da habe ich gedacht, so geiler Laden. Dann schön, ich sagte, er ist einfach zu jedem immer.
Ja, 12,50 €.
Macht 12,50 € und die Hälfte zahlen, da hast du schon für nix irgendwie ein gutes
Einkommen. Das kann man
Einkommen
sich eigentlich nur so erklären, dass sie eine von den Menschen, es gibt's ja, die so immer das Gleiche da bestellen.
Na, Das stimmt. Oder dass da einfach alles 12x50. Ich war heute in einem neuen italienischen Delikatessen-Fachgeschäft in Berlin.
Und da,
alles sehr.
Und mit Udo Jürgens? Nee, mit Udo Lindenberg, Lindenberg oder was?
Ja, da war alles. Nee, aber da war alles so ganz fein und etipetetig und es war ganz schlimm. Aber in dem Laden hat einfach alles 5 Euro gekostet. Jede Sache hat da zwischen 4,50 Euro und 5 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, naja. Kann man jetzt vielleicht den 5-Euro-Shop nennen und dann ist es irgendwie, wirkt es gleich attraktiver.
Ja, ja, und dann da kriegst du richtig Klasse.
Ich fand es einfach so weird, dass alles in dem Laden 5 Euro gekostet hat.
Ich glaube, wenn du es den 1000-Euro-Shop nennst, dann kommen sie geflogen.
Es gab doch mal, gibt es das eigentlich noch? Es gab mal, als im iPhone losging, gab es im App Store mal eine App, die hieß irgendwie The Golden App und die hat, glaube ich, $1000 gekostet. War aber nichts, außer dass du dann dieses Icon auf deinem Handy hattest und jeder wusste, du hast dir die gekauft.
So als Statussymbol.
Du konntest dieses Icon nur haben, wenn du sie gekauft hast.
Das finde ich übrigens, also ich höre es gerade zum ersten Mal, ich gucke sofort, ob es die App noch gibt. Und das finde ich eine der genialsten Ideen, von denen ich jemals gehört
ich glaub,
habe.
Ich glaube, Apple hat es dann verboten oder so, aber ich fand es auch irgendwie genial, weil warum nicht einfach den ganzen Pfeifen, die es sich leisten können, die Kohle dann auch so abnehmen?
Voll.
Finde ich irgendwie wieder cool. Ist irgendwie wieder, ist wieder die ironische Seite des Kapitalismus.
Ja, das ist echt, vor allen Dingen, weil man es halt zum Glück nicht zum Leben braucht.
Na, das stimmt.
Die gibt es nicht mehr.
Vielleicht hieß sie auch anders, müsste man nachgucken. Auf jeden Fall. Also das war so die Geschichte von Isolde und den Sarikakis in genau. dieser Folge. Und jetzt wird's krass. Also, weil Henny bemüht sich, kriegt aber nichts gebacken, weil Maike ihr sehr früh sagt, ich will zu Papa, ich will zu Papa. Und Henny sagt, nee, du kannst
nicht
zu Papa.
Genau, also Maike verweigert komplett diese Mama und ich zu Hause
sind. Genau, und sie sagt, ich will zu Papa. Und Henny sagt, du kannst nicht zu Papa. Und Maike sagt, wieso? Weil ich das alleinige Sorgerecht habe. Weil wir erinnern uns, Franz wurde es weggenommen, weil er besoffen war. Und jetzt macht Henny einen auf Mother of the Year. Jetzt, wo auch Dings nicht da ist, Tanja. Und will sich jetzt wieder um Maike kümmern und so und sagt, nee, du kannst nicht zu deinem Vater.
Oder wenn wir es versuchen, positiv zu sehen, hat sie quasi gemerkt, scheiße, da habe ich mich echt als Mutter in den letzten Monaten nicht gut verhalten, das mache ich jetzt wieder gut.
Ja, es gibt aber auch, es hat immer noch so eine Eifersuchtskomponente, weil sie dann auch
na klar.
zu Maike direkt sagt, ja, dein Vater ist da mit seiner Haushälterin, da kannst du sowieso nicht
ja, hin. Natürlich, also absolut, das ist sie ja, sagt, weil sie könnte sie auch einfach hochlassen.
Genau, sie sagt dann auch, nee, dein Vater will dich nicht oder so, also fängt dann da an, so Fronten aufzubauen, die völlig unnötig sind, aber sei es drum. Also sie gibt sich auf jeden Fall Mühe, aber...
Übrigens, ich habe noch ganz kurz, sorry, aber ich muss noch eine ganz kleine Sache zum Friseur loswerden. Ja. Es hat mich verrückt gemacht, wie keiner seinen Kopf gerade gehalten hat. Es saßen drei Frauen auf dem Friseurstuhl mit drei Friseurinnen an ihnen dran.
Ja.
Und sie haben sich die ganze Zeit die Köpfe gedreht, die Friseurin mussten die immer wieder gerade machen. Und ich war heute beim Friseur.
Ja.
Und man kann sich auch geradeaus unterhalten. Es gibt Spiegel, man sieht die anderen, die haben, also es ist nicht okay.
Ja. Okay, tut mir leid.
Und dann gab es diese Szene, wo die verrückte Tochter von der verrückten Topfkopf die Musik laut gemacht hat und die andere Friseurassistentin dann anfing, so eine witzige Radiodurchsage zu machen,
ja.
weil damit nicht mehr alle dem Telefonat zuhören und ja. so. Und ich dachte, sind die denn alle schnüffeln, die hinten an dem Scheiß oder was? Alle verrückt geworden. Aber gut, wir sind bei Henny.
Ja, wir sind bei Henny. Und jetzt wird's weird, weil dann Henny geht irgendwie weg, ich glaube, um dieses Asterix-Heft zu holen. Dann schleicht sich Maike in den Flur, geht ans Telefon und ruft in der Praxis von Dressler an. Jetzt ist ja Topfkopf gerade beim Friseur, kann ich ans Telefon gehen. Dressler ist aber gerade in einer Operation beschäftigt, wo er einem Mann mit der Pinzette Dinge von der Hand abmacht.
Ich glaube, ich weiß, was sie da gemacht haben, weil das mit mir auch mal gemacht wurde.
Was ist das denn?
Ich hatte mal schlimme Verbrennung.
Ja.
Und da musste dir regelmäßig mit einer Pinzette die alte Haut abgezogen werden.
Ja, so ein bisschen sah das
damit
aus.
Damit die sich nicht entzündet.
Genau. So
und dann kriegst du quasi wieder ein neues Gel drauf und es wird wieder verbunden und dann musst du ein paar Tage später wieder hin, das muss wieder gemacht
werden. So ein bisschen sah das auch so aus.
Das kam mir nämlich sehr bekannt vor. Es ist auch etwas, was an dir gemacht wird, wo du am liebsten nicht im Raum sein willst.
Ja.
Das ist ein bisschen eklig.
Sowas hat er irgendwie da gemacht und dann klingelt das Telefon und er sagt, ja, herrje, was ist denn los? Dann überlegt er ans Telefon zu gehen, dann steht er auf und dann wird es so komisch,
ist gar nicht klar, was das soll. Soll das jetzt slapstickig sein oder soll, was soll uns hier erzählt werden? Weil Maike irgendwie ruft ja an bei ihm in der Praxis, aber er geht nicht ran und dann legt sie wieder auf und dann geht er wieder zu dem Mann und macht da irgendwie die Krümel von der Hand und dann sehen wir wieder Maike in der Wohnung, die sagt, vielleicht habe ich mich verwählt, ich rufe nochmal an. Und dann ruft sie wieder bei Dressler an, das Telefon klingelt und er wieder so, oh, das gibt's doch nicht. Und dann kommt aber Topfkopf in dem Moment rein, ah, ich geh ran. Und also es ist so alles, das ist so unnötige Zeitschinderei, diese ganze Telefonaktion. Das habe ich gar nicht kapiert, was uns das erzählen sollte, warum wir das jetzt erzählt bekommen mussten, weil das war nicht witzig, nicht sinnvoll. Es hat nichts erzählt.
Nils fasst gerade in wenigen Worten meine komplette Lindenstraßenerfahrung zusammen. Herzlich willkommen in meiner Welt.
Nee, das fand ich, da hab ich echt.
Du machst dir schon viel mehr Gedanken über die Szene, als es sich die Schreiber jemals gemacht haben.
Du weißt,
ich glaube, man wollte
du
uns,
weißt, dass ich ein Mann mit dem Blick fürs Detail bin.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man wollte uns hier nur diese Ironie zeigen, dass ihr Topfkopf auch an ihrer Arbeitszeit Privatsachen gemacht hat.
Ja, das glaube ich nicht. Dann das wäre ja ein Callback zu dem einen Satz nur gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht hast du auch recht. Also deswegen.
Keine Ahnung.
So, aber sei es
oder sie haben vergessen, dass sie es schon mal gedreht haben. Ich weiß.
Topfkopf ist auf jeden Fall. Oh, hier ist die kleine Tanja Schild, die kleine Maike Schildknecht. Dressler geht so von Telefon, hallo Maike, was ist los? Und Maike sagt irgendwie so, ich will zu meinem Vater, aber ich darf nicht. Wieso darf ich nicht zu meinem Vater? Ja, meine Mutter sagt, er hat nicht das Sorgerecht. Oh, Mama kommt, ich muss auflegen, ciao. Und legt sie wieder ins Bett und tut so, als wäre nichts gewesen wäre.
Wie alt ist Dressler hier in der Serie? Was meinst du jetzt gerade? Also wie alt
50,
soll er sein?
Würde ich sagen.
Verstehe.
Früher sah man ja mit 40 schon wahnsinnig alt.
Ja, aus. Ja, ich überlege gerade, wie weit der zum Beispiel von dir entfernt ist.
Naja. Weil ich glaube, Handy ist, soll so alt sein wie ich. Wahrscheinlich ist Handy aber 30 da. Also das ist irgendwie, ja. Früher sah man früher älter aus. Auf jeden Fall, irgendwie so hat sie mit Dressler telefoniert. Dann kommt ja irgendeine Szene dazwischen. Übrigens, das noch kleine Fun Fact am Rande. Dressler hat ja sehr nah an dieser Hand operiert mit seinem Gesicht und genau geguckt, welche Dinge er dann mit der Pinzette irgendwie wegmacht. Als er dann mit Maike telefoniert, reibt er sich schön mit der Hand an der Nase und durchs Gesicht. Und so, wo ich sage,
schön ein bisschen die abgeschmatzte Haut, so ein bisschen.
Schön den fremden Schorf im eigenen Gesicht verteilen.
Leichte Vereiterung ist ja sehr gut für die Poren.
So, und jetzt wird's super weird. Weil, Passin später.
Jetzt wird's übrigens von ihr super weird.
Passin später, weil Dressler klingelt bei Henny und sagt, hallo. Und Henny sagt, oh, sie wollen zu Maike, sie ist wach und so. Nee, ich will zu ihnen. Und er hat Henny Rosen, gelbe Rosen mitgebracht. Und Henny so, oh, das ist aber nett. Und so, er so, ja, ich wollte nur ein bisschen mit ihnen unterhalten. Wie läuft's denn so bei ihnen? Und dann setzt er sich hin, Henny sagt, wollen sie einen Cognac? Oh ja, gerne Cognac. Gibt ihm und sich einen Cognac. Und dann kommt eine weirde Situation zustande, in der Dressler Henny sagt irgendwie so, sie müssen Maike zu ihrem Vater lassen. Und Henny so, nö, muss ich nicht. Also ich habe ja das Sorgerecht und so. Und dann sagt Dressler, doch, das machen sie. Und Henny so, wieso sollte ich das machen? Und Dressler irgendwie so, weil ich sonst Maßnahmen ergreifen muss. Und Henny so, hey, was sollen das denn für Maßnahmen sein? Und er so, ja, ich muss sie leider anzeigen wegen seelischer Grausamkeit. Und es ist so, what the fuck ist da los?
Und er während er das macht, ganz suffisant, ist er zurückgelehnt, klingt leicht besoffen übrigens, finde ich. Ja. Ich habe hier auch stehen, ist er betrunken und gibt ihr überhaupt keinen Raum. Also als wäre für ihn sozusagen Henny der Bösewicht. Ja. Und er befreit sie jetzt aus so einer krassen, sogar als Henny sagt, er lebt da jetzt mit seiner Geliebten und das ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Atmosphäre für mein Kind irgendwie, um gesund zu werden und ich möchte es bitte selber entscheiden, wo ich finde, da kann er dann noch böse sein, aber da dreht er jetzt richtig auf.
Ja, es ist super merkwürdig, weil er die ganze Zeit,
da gibt es auch überhaupt keinen, in den letzten Mal überhaupt keinen Aufbau dahin, dass er irgendwie Henny verachtet
überhaupt
oder so.
Überhaupt nicht, nee. Er ist einfach sofort voll auf Konfro
ja.
Und mischt sich super krass in diese Familie ein, in diese Familienkonstellation.
Und auch so aggressiv und sofort am Erpressen auch. Und
super hart am Erpressen und super aggro. Also auch gar nicht Dressler-like. Und er begründet das dann so ein bisschen fast, also nahezu scheinheilig, weil Maike seine Freundin ist und sie hat ihm geholfen, jetzt hilft er ihr und so. Wahrscheinlich glaubt er das auch, das ist wohl auch sein Motiv, aber es ist ein, finde ich, so schwaches Motiv, um so abzugehen, weil sie sind ja unter Erwachsenen und Maike ist halt nun mal ein Kind, die heute so, morgen so und man muss die ernst nehmen, aber man muss das ja trotzdem auch mit so einer erwachsenen Vernunft angehen.
Kinder wissen auch nicht, also so, ne, und die ist ja auch geistig verwirrt, genau. Im Sinne von, ich will jetzt nicht.
Die ist
nicht,
so gestresst.
Ja, ja, genau,
total.
Deswegen, die ist ja auch noch krank und hat, lag irgendwie gerade im Koma, also so, da muss man ja auch vorsichtig sein.
Genau, und er macht einfach zu 100% alles, was Maike sagt und will.
Ja, und er treibt da so einen Keil und versteckt sich hinter, sie hat mir auch so geholfen. Ja. Maike hat einfach super verwirrt vor sich hingequatscht, wahrscheinlich auf irgendeinem Zuckerhai von den Kinderriegeln im Briefkasten, hat irgendeinen Satz gesagt, in den er irgendwas Merkwürdiges reininterpretiert hat, weswegen er seinen Sohn im Gefängnis besucht hat. Und für ihn ist deswegen Maike jetzt der Heiland. Ja. Und wir müssen jetzt alle machen, was Maike sagt. Ja. Er folgt jetzt Maike.
Ja.
Maike ist seine neue Religion.
Absolut.
Und was Maike sagt, wird gemacht. Und er geht da so weit, dass er sich komplett besäuft und Eltern mit Klagen droht. Ja.
Maiketology. Er ist Anhänger der Maiketology.
Maiketology. Und Maike kommt dann, also, und Henny ist zu Recht so, was passiert hier gerade? Super empört. Es geht sie überhaupt nichts an. Sie mischen sich bitte nicht ein. Das ist meine Entscheidung. Ja. Ich habe ja das Sorgerecht und er ist ja eigentlich sonst ein Paragrafenreiter. Also, deswegen müsste das hier zumindest für ihn, weil ja nun mal maßgeblich Franz, das wissen ja alle, einfach lange besoffen war immer.
Ja.
Und seit wann mag er denn Franz so sehr? Also dann lieber sagen, ich hole Maike aus dieser toxischen Umgebung ganz raus oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und dann steht sie so auf und will ihn auch rausschmeißen und dann dement kommt Maike rein, darf ich jetzt zu Papa? Und dann flippen einfach alle komplett aus. Maike fängt an zu schreien und Henny, und das habe ich in dem Moment 100% nachvollziehen können, bricht einfach komplett zusammen.
Absolut.
Und schmeißt beide aus der Mund. So, Henny, so, Maike, du kannst jetzt zu deinem Vater gehen. Herr Dressler, schau mit auf.
Mir ihre Blumen können sie auch wieder mitnehmen.
Genau, und bricht dann natürlich zusammen und weint auch total so, weil das natürlich alles ganz furchtbar ist, weil sie natürlich auch das Gefühl hat, und so fühlt sich sie auch an, weil er auch so suffisant war die ganze Zeit. Also nicht mal so, ich verstehe, dass es schwierig ist für sie, aber es wäre für Maike wirklich das Beste, wenn sie so ein paar Tage hochkommt, also sondern wirklich so, ja, dann verklage ich sie.
Genau.
Also so völlig Psycho einfach.
Ich finde es auch, es ist null durch die Figur gerechtfertigt, ich verstehe nicht, was da, es ist drehbuchmäßig und aber auch schauspielerisch in dieser Situation so daneben. Ich kapiere überhaupt nicht, wie das.
Und ich verstehe ihren Ausflipper dann so, weil sie in ihrem Universum, sie macht natürlich um Gottes Willen auch wirklich fast gar nichts richtig als Mutter, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Aber es ging jetzt irgendwie seit Wochen auf sie so drauf.
Ja, absolut.
Und Franz war ja nun mal irgendwie, hatte ja eine Zeit lang einfach ein krasses Alkoholproblem.
Ja.
Und ich verstehe auch, also ich meine, das ist ja ein normales menschliches Gefühl, dass man jetzt da irgendwie mit der neuen Frau so ein bisschen, ist ja alles nicht leicht, sie benimmt sich auch völlig daneben, kann ja ruhig Maike mal Nachmittag da hochschicken, was soll's. Maike ist jetzt halt einfach ein bockiges Kind, was irgendwie gemerkt hat, wenn, also irgendwie einfach um Aufmerksamkeit bettelt, die sie ja auch ehrlicherweise jahrelang nicht bekommen hat.
Ja.
Aber Herr Dressler, also Dr. Dressler, ist wirklich in Full Effect in Mycology angesagt. Weil das macht alles gar keinen Sinn.
Ja, das ist total. Also es ist wirklich, und Henny goes full berserk und schmeißt alle raus. Und dann haben wir das überstanden und dann kommt die letzte Szene. Henny sucht Trost sozusagen. Henny will mal so ein bisschen runterkommen, hat noch den Schlüssel von Noseks Wohnung und geht in Noseks Wohnung. So,
weil sie hofft eigentlich, ihn zu treffen, glaube ich. Wahrscheinlich denkt sie jetzt, dann kann ich wenigstens mal trinken oder mich durchfühlen.
Sie kann ihn ja gar nicht treffen, weil er ist doch in Amerika.
Aber das weiß sie doch nicht. Das
Henny?
Ist doch
klar weiß Henny das. Henny hat doch Nosek mit Dings zusammen geschickt.
Nils, willst du mir sagen, dass du den großen Cliffhanger dieser Folge nicht verstanden hast? Henny.
Ach so, Henny checkt jetzt erst, dass es Nosek ist, der mitkommt.
Dass der mitgefahren ist.
Ah, okay, stimmt.
Weil sie hat danach gefragt.
Ja, es wäre auch so als Cliffhanger gegangen. Ich habe das anders als Cliffhanger gesehen.
Na, aber das ist doch das Krasse daran.
Ja, ich dachte, für mich war der Cliffhanger sozusagen, dass sie checkt, dass es kein Tenniscamp gibt, sondern dass sie sich in einem teuren Hotel irgendwie einen schönen
Nee, Larry es gibt machen. Ja das Tenniscamp.
Naja, okay.
Das Tenniscamp gibt's. Tanja hat nur behauptet, sie fährt alleine hin.
Ja, stimmt.
Sie hat sie ja dreimal gefragt.
Naja, stimmt.
Und hat dann gesagt, ja, die holen mich dann ab naja. Und so, ich reise halt alleine, naja. Aber das ist irgendwie so.
Naja.
Weil sie natürlich sie nicht mit Nosek
geschickt
hätte.
Um das kurz zu erklären, also sie ist dann in Noseks Wohnung und ist so ein bisschen so.
Und ich glaube, sie und Nosek hatten zwar quasi so ein Fallout, aber sie haben sich auch immer gut verstanden.
Naja.
Und dass sie da jetzt vielleicht irgendwie dachte, dass sie mit irgendwem reden kann, den sie noch mag, der noch übrig ist.
Naja, verstehe ich. Das macht natürlich auch viel mehr Sinn. Also sie sucht nach Nosek und dann geht sie auf die Wohnung, dann steht ein Glas Wasser rum, dann trinkt sie davon, merkt dann auch, dass das abgestanden ist. Deswegen würde das auch viel mehr erklären, weil sie denkt, dass er da ist und das irgendwie noch frisch da steht. Und dann trinkt sie davon, merkt so, das ist ja alt. Und dann findet sie eben diesen Brief, eine Buchungsbestätigung für ein Hotel in San Francisco, wie da immer so schön deutsch ausgesprochen wird.
Ja.
Und dann bricht sie voll zusammen.
Genau, weil sie in dem Moment checkt, dass nicht nur Nosek mit ist, sondern Nosek und Tanja sie angelogen haben, dass sie da zusammen hinfahren. Was ja natürlich nur bedeuten kann, dass da was läuft.
Genau. Genau.
Und das ist sozusagen, ihr bricht gerade so die ganze Familie weg.
Das ist der Cliffhanger. Und deswegen habe ich am Anfang unserer heutigen Folge gesagt, dass du dich ja eigentlich freuen müsstest, dass diese Geschichte, die du sogar hast, weil die immer so im Raum stand und nie exerziert wurde, jetzt endlich mal einen entscheidenden Schritt weitergekommen ist.
Ja, es ist, ja, naja, ja. Okay. Also für mich ist halt das, was du denkst, was hier gerade für mich passiert ist, für mich wäre es halt, wenn das einfach vorbei wäre. Das wäre für mich halt der nächste Schritt. Dass diese Geschichte aber unendlich weitergetragen wird.
Es ist ja,
in verschiedenen Eskalationen.
Es ist ja bald vorbei. Also es ist,
meinst du?
In ein paar Folgen.
Aber Nosek kommt, also weil du ja immer erzählst, das ist ja einer deiner Lieblingscharaktere. Darüber würde ich übrigens gerne an anderer Stelle mit dir reden wollen. Und du hast ja, als ich den kennengelernt habe hier in der Serie, immer so getan, als würde der noch lange darin spielen.
Ja.
Das heißt ja, dass er nicht in der nächsten Folge für 25 Jahre in den Knast geht.
Nee, das
Und das ist ja im Moment für mich die einzig richtige Reaktion auf das, was hier passiert.
Der wird nach seiner gerechten Strafe zugeführt in dieser Serie, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also die Lindenstraße.
Spoiler-Alarm.
Die Lindenstraße.
Brauche ich nicht weitergucken.
Die Lindenstraße war ja schon immer ein Ort hervorragender Antagonisten. Deswegen finde ich halt Nosek so gut.
Es gibt.
Weil der so evil ist.
Ja, ja, aber
ist.
Die Lindenstraße, der Pitch für die Lindenstraße war ja damals. Leute, pass auf.
Wart mal ab, Robert Engel. Ich sag nur Robert Engel.
Ein Haus in München und alle sind Antagonisten. Und also, pff, geil, 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 High Five, Koks, 80er-Jahre-Musik. Und so ist das passiert.
Ich glaube, der Pitch war anders.
Und dann hat irgendwer vom ARD und ZDF, was der Geier, was das hier ist, hat irgendwie so einen Sack Geld ausgeschüttet auf den Tisch und alle haben sich da drin gewälzt und einer davon hat aus Geld Phil Segers gebaut oder keine Ahnung.
Auch ein starker Antagonist. Phil Segers. Ich glaube, es war anders.
Auf wen muss ich noch warten?
Auf Robert Engel.
Robert Engel ist der schlimmste Mensch der Welt.
Robert Engel ist super. Und der Pfarrer ist auch noch gut.
Was dürfte eigentlich oder was müsste passieren in unserem Privatleben oder mit mir, dass du und liebe HörerInnen ihr mir gestatten würdet, damit aufzuhören.
Würden wir dir glauben, dass es dir gefällt.
Oh, super heute gewesen. Richtig, richtig gut. Hatte viele Höhepunkte. Und ich fand auch gut, weißt du, Henny, wie die am Ende den Cliffhanger so, ich habe auch fast geweint, also weil es schon krass, was sie durchmacht, ne? Ich bin auch froh, dass die so Themen angehen. Also, dass sie sich trauen, da einfach so gesellschaftlich schon schwierige Themen, ne? Also so ältere Männer und jüngere Mädchen und so. Aber da gehen die hin.
Ja.
Da haben die keine Angst.
Nee.
Fand ich richtig gut.
Ja.
Freue mich auf nächstes Mal.
Ja, eben. Kannst du auch.
Das wird toll. Nächstes Mal mache ich mal eine Sendung so, als würde ich es mega geil finden.
Ja, da freuen wir uns schon alle drauf. Freuen uns ja immer, wenn wir mit dir Lindenstraße gucken dürfen.
Ja.
Das war's aber für heute.
Der Schlüssel steckt von innen, heißt
übrigens. So heißt die nächste Folge. Ja. Das wird jetzt so eine richtige Hausbauer-Serie.
Und ich hoffe immer noch, dass es eine Sex-Analogie ist.
Darüber reden wir in zwei Wochen. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder für euch da.
Aber wir wissen noch nicht genau mit was.
Aber wie, wenn ihr Fragen habt zu heute, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt oder so, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken unter folgender E-Mail-Adresse.
vmuff@poolartists.de.
Und da reden wir unter Umständen mit euch oder beantworten euch drängende Fragen oder wir lesen auf jeden Fall alles, was ihr uns schickt.
Das stimmt.
So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Und wenn ihr uns öffentlich outcallen wollt oder mit uns öffentlich in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das auf Twitter tun unter unserem Twitter-Account @vmuffwarweg.
Weil vmuff schon weg war.
Und da freuen wir uns auch von euch zu hören und zu lesen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über iTunes-Bewertungen. Kann man nicht bei Spotify auch Podcasts bewerten?
Ich glaube nicht.
Okay. Dann freuen wir uns auch über Spotify-Bewertungen.
Ach so, und übrigens, ganz, ganz wichtig, ganz wichtige Durchsage.
Oh, jetzt kommt's.
Nils hat einen neuen Podcast.
Oh ja, stimmt.
Der heißt die Nils-Bokeberg-Erfahrung und ist der beste Interview-Podcast auf der ganzen Welt. Es gibt sehr viele Interview-Podcasts, die könnt ihr aber jetzt aufhören zu hören, weil Nils unfassbar tolle Gespräche mit unfassbar tollen Menschen führt. Joy Denelani die erste Woche, letzte Woche, Ralf Kaspers, Aurel Merz.
Auch Aurel Merz, ja auch ein beliebter Gast hier unseres von
WMAF. Ja, mega lustige Folge. Ich habe so gelacht beim Hören. Dann jetzt, gestern war Annika Decker, morgen ist Kevin Kühnert. Und ihr denkt vielleicht, ihr wisst, wer die alle sind und was sie so erzählen und findet es vielleicht nicht mehr so interessant, aber glaubt mir, mit Nils haben die über ganz andere Sachen gesprochen und ja, es gab Schnaps.
Immer dienstags und donnerstags. Jetzt fällt mir gerade mal auf.
Ja, das ist dieser tolle Satz. Beginnt der Tag mit D, hörst du NBE, den du nie sagst.
Na, ich sage ja immer, an Tagen mit D gibt es NBE.
Ja, aber das ist. Hat aber nicht so einen schönen Flow.
Aber interessant, mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass man mich fast jeden Tag in der Woche jetzt mit originärem Content hören kann. Außer Freitag.
Stimmt.
Wow.
Okay, also
bisschen krass.
Wir beenden jetzt die Folge und überlegen uns einen Podcast für Freitags.
Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wiedersehen,
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Wie
Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Wie